SWR 2 Forum. Regisseur der Angst, wie Hitchcock das Kino revolutionierte. Am Mikrofon ist Max Bauer. Master of Suspense, Meister der Spannung, das ist der Titel, den die Filmgeschichte Alfred Hitchcock verliehen hat. Ob Vertigo, Die Vögel oder Psycho, mit seinen Filmen versetzte der beleibte Engländer im stets korrekten schwarzen Anzug Kinogänger in aller Welt in Angst und Schrecken. Und er ist weit mehr als ein Genie des klassischen Erzählkinos. Seit die jungen Wilden des französischen Films Hitchcock in den 60er Jahren entdeckten, gilt er auch als Vorreiter des Autorenkinos. Als Filmemacher, der auf einer zweiten Ebene die menschlichen Beziehungen und die Gesellschaft und ja auch vielleicht das Kino hinterfragt. Sind sie auch heute noch subversiv, die Filme von Alfred Hitchcock? Die Frage wollen wir diskutieren im SWR 2 Forum zum 40. Todestag von Alfred Hitchcock. Und zwar mit Elisabeth Pronfen, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Universität Zürich und der New York University. Mit Andreas Kilb, Feuilleton-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin und mit dem Filmregisseur Dominik Graf. Ja, Herr Graf, ich frage Sie jetzt gleich mal, als Filmemacher, gibt es denn eine bestimmte Hitchcock-Szene, die für Sie bis heute ein Vorbild ist?
Ein Vorbild? Also ich meine, Hitchcock hat ja sehr viele Dinge erfunden, die er zum ersten Mal gemacht hat, formal. Und mich hat am Anfang, als ich die Filme kennengelernt habe, am meisten immer fasziniert seine Sprünge in bestimmten Momenten nach oben. Es gibt also zum Beispiel in der Szene, wenn der Privatdetektiv Arbogast in Psycho das Haunted House betritt, die Treppe hochgeht. Das ist ein ganz seltsamer Schuss, weil da ist mit Repro, also hinten geht läuft eine Repro ab und der Arbogast geht quasi auf der Stelle vor diesem Bild nach oben und dann springt die Kamera plötzlich in die äußerste Ecke dieses Treppenhauses. Rechts hat sich schon einmal eine Tür geöffnet, jetzt stürmt da eine Gestalt im Schlafanzug raus und relativ langsam eigentlich. Also ich habe das auch nochmal nachgecheckt. Man hat das Gefühl, wenn man das erste Mal sieht, sie rast auf den Detektiv zu mit gezücktem Messer. Das tut sie aber gar nicht. Sie ist relativ langsam und den Stich dieser Gestalt sieht man auch gar nicht, sondern es wird dann wieder auf den Arbogast geschnitten und in dem Moment springt ihm quasi sein eigenes Blut ins Gesicht. Der liegt dann vor dieser Repro, dieser Treppe hinter ihm, fällt dann auch und währenddessen spritzt ihm wahrscheinlich irgendein Maskenbildner Blut ins Gesicht. Das ist sehr, sehr seltsam aufgelöst, lebt vor allem auch von dem irrsinnigen Soundtrack, den man von dem Duschmord im selben Film kennt, diese Schreie, diese Streicherschreie. Und der Sprung nach oben, den man normalerweise benutzt, um eine Orientierung zu schaffen, der ist bei Hitchcock immer ein Schockmoment. Das ist der Auftritt meistens einer nochmal anderen Realität dessen, was man bisher schon gesehen hat. Und in diesem Moment halt ein wirklicher Totalschock. Man ist zwar vollkommen sowieso schon irgendwie mit gebogenen Fingernägeln in Hab-Acht-Situation, aber wie er das dann inszeniert, das hat mich beim ersten Mal wirklich umgeworfen.
Herr Kilb, Herr Graf hat jetzt Psycho zitiert. Gibt es für Sie vielleicht auch den einen Hitchcock-Film, der Sie immer begleitet hat?
Ja, ich glaube, das ist Vertigo. Aber dafür gibt es bei mir auch biografische Gründe. Denn ich war im Jahr 1999 einige Monate für meinen damaligen Arbeitgeber in Los Angeles und bin von dort aus nach San Francisco gefahren, um die Schauplätze von Vertigo einen nach dem anderen aufzusuchen, sofern es sie noch gab. Und ich bin wirklich 2 Tage durch San Francisco gefahren, habe mir alles angeschaut, was man da eben noch sehen konnte. Apartmenthäuser, Blumenläden, Straßenecken. Und bin dann auch noch in diese berühmte Mission gefahren, in der 2 der Schlüsselszenen des Films spielen, die Mission San Juan Bautista. Und dann dort zu sein und das wirklich zu sehen, war ein ganz merkwürdiges Moment. Denn es gibt natürlich die Mission so nicht, wie sie im Film Vertigo erscheint. Es gibt diesen Glockenturm nicht. Den hat Hitchcock im Studio nachgebaut und dann hat er für diese berühmte Szene, in der die Kamera gleichzeitig zurückfährt, während der Zoom nach vorne geht, nochmal in kleinen Miniaturmodell dieses Glockenturms gebaut. Und ja, wie gesagt, dort zu stehen und diese Irrealität zu spüren und gleichzeitig ja die reale Verankerung des Films in der Wirklichkeit, das war ein ganz merkwürdiger Doppelwahrnehmung.
Diese Doppelwahrnehmung, die Wirklichkeit und die Künstlichkeit, die Irrealität, die hat vielleicht was zu tun mit einem anderen zentralen Prinzip bei Hitchcock. Suspense ist der Begriff, der für ihn immer wieder verwendet wird. Frau Pronfen, können Sie uns erklären, was für eine besondere Spannung das bei Hitchcock ist, die da aufgebaut wird?
Also Hitchcock lehnt sich ja und verfilmt ja sogar auch teilweise konkret Kriminalliteratur, wandelt das aber in einem entscheidenden Punkt ab, in dem es ihm nicht darum geht, im Sinne von so who done it, dass man dann am Ende weiß, wer hat was getan, sondern oft wissen wir, wer was getan hat. Und die Frage ist dann eher, wie andere Figuren darauf reagieren. Also beispielsweise, weil wir ja jetzt schon über den Film Vertigo gesprochen haben, mitten im Film wissen wir eigentlich über den Mord, der auf dem Kirchenturm passiert ist. Das Entscheidende ist aber also nicht, dass wir wissen, aha, die Frau, in die sich James Stewart das erste Mal und dann auch noch einmal verlieben wird, ist eigentlich eine Schauspielerin und arbeitet eigentlich für Geld für jemand anderen oder arbeitet er für ihn, sondern wie wird er reagieren, wenn er das herausfindet? Und brisantesten, glaube ich, ist das in einem frühen, noch britischen Hitchcock-Film, wo ein kleiner Bub, ohne es zu wissen, in Filmrollen, also so wo Filme, die abgespielt werden sollen für einen Projektionsraum, für ein Kino, Sprengstoff mit sich herumträgt und er steigt in einen Bus und er fährt dann sozusagen mit dem Sprengstoff auf dem Schoß im Bus. Wir wissen, dass diese Filmrollen explodieren werden und wieder die Frage ist nicht, wird hier was passieren, sondern wann wird es passieren und was heißt es, dass es passieren wird? Und das ist seine Definition von Suspense, die eben sowohl eine technische Frage als eine kinematische Frage betrifft, wie eben auch eine psychologische.
Frau Bronfen, ganz kurz nochmal die Zwischenfrage. Sie haben jetzt gesagt, diese Szene, wo wir ganz genau als Zuschauer immer mehr wissen als die Akteure im Film, wir wissen, die Bombe wird hochgehen. Woher kommt dann genau die Spannung? Warum finden wir das spannend?
Ja, weil wir natürlich einerseits hoffen, es wird doch nicht passieren, beziehungsweise, also das wäre jetzt so die mit der Filmrolle in dem Bus, beziehungsweise wir auch etwas eine überhebliche Haltung einnehmen können und sagen können, wir verstehen mehr als die Figuren und jetzt können wir wie so Götter, die am Rand eines furchtbaren Geschehens, wie so auf einer Theaterbühne des Schicksals zuschauen, können wir uns auch an den ganzen Verwirrungen der Figuren noch mal besonders erfreuen. Also es ist nicht so sehr der Suspense von den Blockbusters, also auch wenn man Spielberg, Jaws oder so nimmt, sondern es ist eine viel verhaltenere Art der Suspense, die aber komischerweise psychologisch fast noch schlimmer ist, weil man doppelt wissen kann. Also man weiß, es wird was passieren, man weiß aber nicht, wie die Figuren reagieren. Man identifiziert sich mit den Figuren und hat dann trotzdem auch Angst, weiß aber eigentlich, da ist eine Masterhand dahinter. Ich denke, so würde ich das beschreiben.
Herr Kilb, Sie haben von Vertigo gesprochen. Was ist denn sozusagen das bei Vertigo, was da die Spannung so deutlich macht?
Naja, es ist die absolute Verfallenheit des Helden an dieses Bild. Es ist ja keine Frau, von der er besessen ist, sondern es ist eigentlich ein Bild von einer Frau, das, wie sich dann herausstellt, wir wissen es natürlich viel früher als er, von einer Schauspielerin dargestellt wurde und mit dem er manipuliert wurde. Es ist sozusagen das vollkommene Bild. Bei Hitchcock gibt es etwas, was es bei ganz wenigen Regisseuren, vielleicht noch bei Stanley Kubrick gibt, dass sozusagen die Bildlichkeit, die Objektivität eines Dings oder eines Menschen sich ablöst von ihrer Funktion in der Geschichte, obwohl diese Funktion erhalten bleibt, dass sie als reines Bild erscheint. Und so ist es in Vertigo mit der vom Kim Novak gespielten Frau. Also wo in der Filmgeschichte hat jemals eine Kamera so auf eine Frisur geschaut wie dort vorher? Danach natürlich immer wieder, aber auch dann, wenn man sowas sieht, muss man natürlich immer an Hitchcock denken. Er hat das ein für alle Mal sagen mit der Kamera formuliert.
Und ich denke, vielleicht kann man da noch hinzufügen, so unglaublich beeindruckend von James Stewart auch gespielt. James Stewart kennt man ja in diesen 50er Jahren einerseits auch als Western-Held, aber man kennt ihn eben wirklich auch als so der Schauspieler in ganz vielen, was wir heute Feel-Good-Filme nennen würden von Frank Capra. Also eigentlich ist das ja eher eine freundliche Figur. Und hier ist es ein wirklich bösartiger, besessener, sturer, eben mörderischer Mann, der gleichzeitig so versehrt und fehlbar ist. Und für mich zumindest wäre die Spannung da auch, wie weit wird er das treiben? Also wie sehr ist er ihr verfallen oder dem Bild verfallen? Wie sehr lässt er sich betrügen? Wie sehr will er sich vielleicht selber betrügen? Also auch die extreme Ambivalenz in dieser Figur erzeugt Spannung. Für mich gibt es diesen Schlüsselmoment, wo nachdem er dann endlich mit ihr als Toten geschlafen hat, dieser Wagner-Moment des Liebestodes, steht sie ja, dann gibt's einen Schnitt, dann weiß man, okay, den Beistab, den dürfen wir nicht sehen, der hat jetzt stattgefunden. Und dann zieht sie sich ja um, damit sie zum Essen gehen können und hält die Kette, die er ja nur erkennen kann eigentlich, sich um den Hals und bittet ihn auch noch, ihr zu helfen, diese Kette anzulegen und sagt ihm gleichzeitig, can't you see, also kannst du es denn nicht sehen? Wie wenn sie ihn eigentlich darauf hinweisen möchte, was hier eigentlich los ist. Und das ist so der Höhepunkt. Was wird er jetzt tun in dem Moment, wo er von dem Betrug begreift? Und es könnte ja auch anders ausgehen. Er könnte ja auch sagen, ja, mein Gott, hast mich reingelegt, aber jetzt bist du das Bild, was ich immer mir von dir vorgestellt habe, wunderbar. Aber das ist ja nicht, was er tut. Und das scheint für mich so ganz entscheidend. Es gäbe eine andere Reaktion, aber die interessiert Hitchcock nicht, sondern er will dann radikal auf das Auslösen dieses doch sehr mörderischen Begehrens des Helden.
Herr Graf, war das auch ein Film für Sie, diese Figuren so darzustellen, dass sie immer im Grunde auch anders sind, als sie scheinen? Ein Vorbild vielleicht für Figuren in Ihren Filmen?
Naja, das ist natürlich immer ein Bedürfnis, das man hat, auch als Regisseur und auch als Autor, glaube ich, Figuren so vielschichtig wie möglich aufzubauen. Auch manchmal dem Zuschauer nicht transparent werden lassen, auch manchmal vielleicht sogar fast unsympathisch erscheinen lassen und dann aber trotzdem mit ihm mitgehen, wie Frau Born von das vorhin erzählt hat. Also in der Suspense ist ja sozusagen eine Garantie, dass man während eine Figur etwas in ihr Verderben rennt, man mit ihr Mitleid hat, mit ihr Anteil nimmt und Angst um sie hat, wie schon gesagt. Und ich denke, dass man in diesen Untiefen von Vertigo, da gibt es ja auch so Szenen, in denen die durch San Francisco fahren, mit dem Auto, er sie verfolgt. Das sind, im Grunde passiert überhaupt nichts, aber es ist eine, auch wieder durch Bernard Herrmanns fantastische Musik, eine Fahrt wie in den Tod. Also man hat den Eindruck, irgendwie der fährt da durch das dämonischen Teil des Unterbewusstseins des ganzen Nachkriegsamerikas. Das ist sowas von mythologisch inszeniert und gebaut, dass der Zuschauer quasi in eine ganz langsam, das ist ein extrem langsamer Film, Vertigo, dass er fast in eine Art psychische Vorhölle langsam gezerrt wird. Und das ist natürlich, diese Autofahrten bei Vertigo sind einfach Momente von einem Sog, den gibt's ganz selten im Kino.
Herr Kilb, Sie haben Vertigo vor allem eingebracht als Film. Herr Graf hat jetzt von einem Sog gesprochen. Wir haben von einem Mann gehört, der auf eine Frau blickt, sich ein Bild einer Frau macht und dann dieses Bild sich dann teilweise bestätigt, nicht bestätigt und am Ende ist er diesem Bild vollkommen verfallen. Geht es denn bei Hitchcock eigentlich immer darum, dass ein Mann irgendwo hinblickt, sich ein Bild macht, das Bild stimmt nicht mit der Realität überein und er ist dann im Grunde vollkommen verloren zwischen Realität und Irrealität?
Ich weiß nicht, ich glaube, es kann auch eine Frau sein. Mhm. Es kann jeder Mensch sein, der ganz plötzlich aus seinem Alltag herausgerissen wird. Und ich glaube, es geht um dieses Herausgerissensein, um diese plötzliche Aufladung des Realen mit Dämonie, mit Ungewöhnlichkeit, mit Verlorenheit, mit Ausgeliefertsein. Ich glaube, man darf nicht vergessen, Hitchcock ist ein Regisseur, vielleicht der Regisseur des 20. Jahrhunderts, einer Zeit der Ideologien, der großen Systeme, die den Menschen zum ersten Mal in seiner Geschichte sozusagen vollkommen in ihrer Gewalt haben. Und die Schlüsselgeschichte dieses Ausgesetztseins hat eben auch Hitchcock gedreht mit Der unsichtbare Dritte. Ein vollkommen normaler Mensch sozusagen, außer dass es eben Cary Grant ist, ein Hollywood-Star, wird plötzlich in eine Agentenverschwörung finsterster und gleichzeitig unbegreiflichster Art hineingezogen. Wenn wir schon über unsterbliche Szenen reden, ist natürlich die Szene auf freiem Feld, in der Cary Grant von einem Flugzeug davon laufen muss, was ihn unbegreiflicherweise umbringen will. Und zuerst mit Maschinengewehr und dann mit Insektenvernichtungsmittel behakt, ja, und am Ende ein Laster reinrast, vor den er sich gestellt hat, um mitgenommen zu werden. Es ist eine so surreale und gleichzeitig durch die visuelle Umsetzung vollkommen intensive, unvergessliche Szene, die, ich sag's mal, so eigentlich so nur im 20. Jahrhundert erdenkbar ist, sinnvoll ist.
Also erstaunlich fand ich ja die Szene, wie die entstanden ist. Truffaut hatte erzählt, dass das eben, das ist eine bekannte, so kennt man aus Agentenfilmen, der eine soll den anderen treffen. Und Hitchcock sagte, naja, das weiß man ja, wie das dann läuft. Das ist eine dunkle Ecke an irgendeiner Straße und dann ein toter Briefkasten und dann treffen die sich und es ist alles düster und hinter quasi verschattet. Und Hitchcock wollte genau das Gegenteil. Er wollte für so eine Szene, eine alltägliche Szene aus dem Kino der 30er, 40er, 50er Jahre, wollte er das totale Gegenteil. Das hat er wirklich erfolgreich hingekriegt.
Und ich glaube, daran könnte man vielleicht auch noch was festmachen, was für Hitchcock so bezeichnend ist, weil wir haben jetzt davon gesprochen, es geht um das Herausgerissenwerden aus dem Alltag. Man kann natürlich Hitchcock-Filme auch mal losgelöst von den Geschichten, die erzählt werden, anschauen und dann bekommen bei ihm Objekte unglaubliche Bedeutungen. Das heißt also Dinge, die eigentlich was ganz Alltägliches sind, die so alltäglich und so gewöhnlich sind, dass wir sie überhaupt nicht bemerken, werden auf einmal unglaublich bedeutsam und vor allem auch sehr bedrohlich. Also bei dieser Szene wäre das die Bushaltestelle, wäre das der Bus sogar, ja, der ja eigentlich nur nicht bedrohlich sein sollte. Später wird er natürlich im Kino bedrohlich, weil Leute sich auf Hitchcock beziehen. Es ist genau wie mit der Frisur. Also er ist derjenige, der das etabliert mit den Objekten, die man auf einmal neu sieht. Insofern würde ich sagen, auch darin ist er ein absolut moderner, also gehört er wirklich dem 20. Jahrhundert, diese Vorstellung des Gewöhnlichen, was auf einmal überhaupt nicht mehr gewöhnlich ist. Die ganze Welt ist auf einmal nicht mehr gewöhnlich und zwar nicht im Sinne von Verzauberung, wie man das vielleicht von der Romantik her noch denken würde, sondern im Sinne von einfach fremd, also dann eher im Heideggerschen Sinne des Unheimlichen. Die Welt ist den Figuren unheimlich geworden und die Objekte, mit denen sie zu tun haben, die bis zu diesem Punkt, in dem etwas angefangen hat, nicht beachtet wurden, werden dann auf einmal beachtet. Das können Briefe sein, das können Taschen sein, das können Perücken sein und so weiter.
Ich würde gerne nochmal unterstreichen, was Sie, Frau Bronfen, über die Objekte gesagt haben. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was die Dinge bei Hitchcock bedeuten, dann kommt man auch seiner besonderen Vision von Kino nahe. Denn man muss ja sehen, dass er zu der ersten Generation gehört, die mit dem Kino aufgewachsen ist, mit den allerfrühesten Stummfilmen und die dann mit dem Stummfilm groß geworden ist und den Sprung zum Tonfilm also schon aktiv als Regisseur gemacht haben. Und natürlich ist das Kino, als es entstanden war, erstmal ein großer Kasten gewesen. Ein Kamerakasten und ein Kasten auf der Leinwand, in das alles Mögliche reingestopft werden konnte. Und bei Hitchcock ist es jetzt so, dass es einfach nichts Zufälliges mehr gibt. Alles, was die Kamera anschaut, hat Bedeutung. Vor mir steht jetzt zum Beispiel eine kleine grüne Stehlampe. In einem Film von Hitchcock hätte diese Stehlampe in dem Augenblick, wo sie im Bild erscheint, sofort eine unbeschreibliche Bedeutungsintensität. Es wäre klar, dass mit der irgendwas passiert. Das heißt, Hitchcock macht Kino wirklich in seiner reinsten Form insofern, als er nichts mehr ins Bild bringt, was nicht zum Teil zur Geschichte gehört, zu dem, was passiert, zu dem, was wir sehen sollen. Und ich kann mir vorstellen, ich glaube, dass es eben auch die Regisseure der Nouvelle Vague fasziniert hat, als sie Hitchcock in den 50ern für sich entdeckt haben. Denn das Kino, mit dem man in Europa bis dahin aufgewachsen ist, war eben auf eine gewisse Weise theatralisch. Also es gab Darsteller, es gab Kulissen, es gab Props, die Kamera wurde wohin gestellt, dann wurde gespielt und geredet und dann hat man es irgendwie zusammengeschnitten. Das heißt, es war letztlich ein synthetisches Verfahren, in dem verschiedene Sachen reingestopft wurden ins Kino. Aber bei Hitchcock ist es sozusagen alles vollkommen geplant. Es hat diese Art von erzählerischer Perfektion, die man sonst eben vielleicht wirklich nur bei Stanley Kubrick und noch zwei, drei anderen findet.
Da kann man noch was hinzufügen, weil wenn alles bedeutsam ist, dann sucht man auch die Bedeutung. Das heißt, alles steht sozusagen unter Verdacht. Nichts ist unschuldig. Alles bedeutet irgendetwas. Alles steht ein für irgendetwas. Alles wird irgendwann mal noch eine Funktion haben. Das heißt also, die Figuren, und das heißt, wir mit den Figuren bewegen uns nicht unschuldig durch den Filmraum, den Hitchcock für uns eröffnet.
Ich denke, Hitchcock war vor allem Kino pur. Also in einer, es war überhaupt kein literarisches Kino, nicht die Literaturverfilmung, die die Nouvelle Vague ja an ihren Vorgängern so hassten. Diese gewichtigen, sozusagen als Kulturfilme daherkommenden mit großen Schauspielern, die quasi große Texte und große Dramen spielten, sondern Hitchcock war sozusagen einer, der sein eigenes Universum als Regisseur komplett im Griff hat, auch die Schauspieler führt wie Marionetten. Da gibt's ja unglaubliche Erzählungen über die Art und Weise, wie er Schauspieler inszeniert hat. Nur über Äußerlichkeiten. Ich glaube, der hat nie über Psychologie oder so geredet, sondern nur, du kommst da rein, du musst dich ein bisschen schneller umdrehen und die Frisur sitzt übrigens nicht richtig. 50 Mal am Tag wurden die Maskenbildner gerufen, um die, bei allem die blonden Damen immer wieder herzurichten. Und das war ein Kino der Äußerlichkeiten, das aber dadurch natürlich vor allem sehr, sehr kinematografisch war. Das hat, denke ich, die Leute, Truffaut und so weiter, unglaublich fasziniert. Romer hat ja, glaube ich, auch in einem Vorwort zu dem ersten Hitchcock-Buch geschrieben, das wäre eben eine Art von Film, die er macht, wo man nicht sagt, die Form tut etwas zum Inhalt, damit wir den besser begreifen, sondern die Form ist der Film. Das war sozusagen ein Ausgangspunkt, der für die jungen Regisseure der Nouvelle Vague wahnsinnig reizvoll war.
Sie sagen, es ist sozusagen reine Form, es ist ein Kino der Äußerlichkeiten, aber gleichzeitig haben wir schon ein bisschen auch angedeutet bei Vertigo, dass da unglaublich große Themen dadurch entstehen, etwas Bedeutung bekommt, wie Frau Pronfen gesagt hat, und gerade auch eine psychologische Bedeutung. Es werden ja dann teilweise so in der großen Literatur über Hitchcock ganz viele Konstellationen unterschieden in seinen Werken. Also da gibt es dann mal erstmal die Phase, da beschreibt er quasi den Weg eines Paares zueinander, dann gibt es eher die Phase, wo es um eine Heldin geht, die sich an einem väterlichen bösen Über-Ich abarbeitet. Dann gibt es die Phase, wo es eher einen Held gibt, der mit dem mütterlichen bösen Über-Ich zu tun hat und wo dann jeweils die Partner eher abseits stehen. Ich frage mich jetzt vom psychologischen Inhalt eher gedacht, geht es bei Hitchcock eigentlich immer im Grunde auch um Liebesfilme?
Naja, das geht's ja vielleicht bei allen. Also das wäre mir jetzt zu allgemein.
Oder andersrum gefragt, ich würde auch fragen, also muss man als guter Krimi-Macher wie Sie eigentlich immer im Krimi auch irgendwie den Liebesfilm haben und im Liebesfilm den Krimi?
Ja, man muss den Krimi machen wie einen Liebesfilm und den Liebesfilm wiederum wie einen Krimi. Ich glaube, das ist auch entweder von Hitchcock oder von Truffaut, diese Maxime. Das heißt, man muss die Dinge immer sozusagen in ihr Gegenteil auch in der Lage sein zu verkehren. Das ist auch das schon angeklungen eben mit den Gegenständen, die eben auch nichts bedeuten können. So wie Sigmund Freud ja auch gesagt hat, im Traum kann ein Auto durchaus auch nur mal ein Auto sein. Das ist bei Hitchcock nicht ganz klar, das ist undefiniert. Er hat ja auch sehr viel Humor gehabt, darüber müsste man vielleicht auch mal reden, und er ist in seinen eigenen Trailern in den 50ern bei den großen Filmen Die Vögel und Psycho aufgetreten und hat in diesen Trailern den Zuschauern sozusagen genau vorgemacht, wie sich die Welt vor ihren Augen ins Gegenteil vertritt. Er kommt zum Beispiel in einen Raum rein, da ist ein Vogelbauer und es sind Zeichnungen von Vögeln, und er sagt, das hat er auch in Deutsch, er hat das in mehreren Sprachen dann immer gemacht mit wunderbarem Akzent. Er sagt als erstes, die Vögel sind die Freunde des Menschen. Und dann erklärt er 7 Minuten lang, was wir den Vögeln sozusagen in den Jahrhunderten unserer Menschenkultur alles angetan haben, um dann irgendwann zu erfahren, dass der Vogel in dem Vogelbauer ihn aus unbegreiflichen Gründen in den Finger beißt und sagt, why did he do that? Und in dem Moment kommt dann, das ist so gegengeschnitten, Tippi Hedren ins Zimmer, schreit und der Trailer ist beendet und man weiß schon, man ahnt, was auf einen zukommt. Die Vögel werden sich in diesem Film an den Menschen rächen. Er hat also alles haarscharf in einer in einem Kurzfilm gewissermaßen schon alles erzählt und einmal die Welt mit den süßen, lieben, zwitschernden Vögeln um sich selbst gedreht.
Ich würde sagen, Kino ist überhaupt immer Begehren. Es geht auch in den härtesten Kriminalfilmen letztlich immer um das Begehren, was sein Objekt eben nicht erreicht und es deswegen zerstört. Aber bei Hitchcock geht es in besonderer Weise nochmal um das Unbewusste des Begehrens. Vielleicht ist das überhaupt der Clou an diesen Liebesgeschichten, dass sie ja nie, sind ja nie irgendwie Prinz trifft Prinzessin, überwindet alle Hindernisse und dann werden sie miteinander glücklich, sondern es geht um das, was in diesen Menschen verborgen ist, was in ihnen wühlt, was zum Vorschein kommt in Extremsituationen. Und es geht ja in Marnie zum Beispiel, es geht eben um dieses schrecklich geprägte Kind, ja, was sich wie ein fast wie ein Android bewegt, ja, was so sehr also die von Tippi Hedren dargestellte Frau, was so sehr im Bann seiner Prägungen, seiner Traumata ist, dass es nicht mehr normal reagieren kann. Und es wird auf eine Weise suggestiv dargestellt, dass wir im Grunde vollkommen in dieser Wahnwelt dieser Frau drin sind. In einer mit expressionistischen Bildern quasi aufgeladenen, vollkommen idiosynkratischen Wahrnehmungswelt.
Ich würde noch gerne einen Punkt aufgreifen, neben dieser Innensicht vielleicht, was dazu auch ganz gut passt, was Herr Graf angesprochen hat, gerade mit dem Humor und den Vögeln. Welche Drehung gibt ihr da, gerade in diesem Film zum Beispiel, die Vögel dem Humor? Weil man fragt sich ja doch immer die ganze Zeit irgendwie, warum greifen diese Vögel die Menschen an? Warum, Frau Pronfen?
Also ich wollte den Humor auch nochmal aufgreifen. Und vielleicht kann man das jetzt daran festmachen, am Anfang hat man ja vor allem die ganz langen roten Fingernägel von Tippi Hedren. Und von den roten Fingernägeln kommt man dann irgendwann mal zu dem Blut und den Blutflecken, da wo die Vögel dann in die Menschen hineingepickt haben. Und überhaupt die Farbe Rot nimmt ja in diesem Film dann so als das, was die Bilder miteinander verbindet, nochmal eine ganz eigene Bedeutung an. Das heißt, der Humor von Hitchcock ist teilweise für mich weiter sehr britisch eigentlich, so im Sinne von, ich spiele jetzt mit euch ein Spiel, ich werfe so gewisse Clues auf und dann schaue ich mal, ob ihr versteht, wie ich diese verschiedenen Clues miteinander verbinde. Also das wäre so der eine Aspekt, aber auf die Frage, warum die Vögel dieses Dorf eingreifen, da gibt es also mindestens zwei Möglichkeiten. Das eine wäre so eine Freud'sche Analyse und Hitchcock selber hat ja deutlich auch gesagt, dass Freud wie ein Referenzsystem für ihn ist, obwohl er es ja eigentlich immer auch überbietet. Aber eben die Frau mit den langen roten Fingernägeln ist eine Figur der Bedrohung, also der weiblichen Erotik, Bedrohung für die Mutter, Bedrohung für den Sohn. Und die Vögel reagieren eigentlich die Gewalt aus, die andere, vor allem die Mutter, die diesen Sohn haben will, auf die Tippi Hedren-Figur projiziert. Aber wir haben natürlich Vögel immer auch im Kontext des Kalten Krieges gedeutet. Und da ist es eine Geschichte auch dafür, mit was für einer hysterischen Panik auf die Vorstellung, man könnte von außen attackiert werden in so einem für Hitchcock jetzt prototypischen reichen kalifornischen Dorf reagiert wird. Also sozusagen die Vögel als Allegorie für die Möglichkeit eines Angriffs eines äußeren Feindes. Und das ist natürlich komisch irgendwo. Also komisch im Sinne von witzig, ja, weil es sind ja auch nur Vögel. Also insofern wäre für mich wieder diese Spannung zwischen etwas, was ein großes Thema, ein psychologisches, vielleicht auch psychopolitisches Thema ist, und dann der Hinweis darauf, es ist aber auch nur Film.
Ich würde gerne versuchen, dass wir vielleicht noch in einer Runde diese beiden großen Begriffe, die ich sehr wichtig finde, bei Hitchcock jetzt zusammenbringen. Einmal den Humor und was Herr Kilb gesagt hat, dieses wirklich ganz tiefe Unbewusste. Kann man das bei den Vögeln besonders sehen, diese Kippmomente,
Herr Kilb? Ich muss sagen, ich habe die Vögel, ohne irgendwas über den Film zu wissen, als Kind im Fernsehen gesehen. Ich gehöre ja zu einer Generation, die Hitchcock-Filme nicht mehr als Premiere im Kino sehen konnte. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Also für mich war sozusagen die Premise, die Voraussetzung der Geschichte von vornherein klar. Es war einfach die Natur. Es war einfach sozusagen alles andere außer dem Menschen. Alles, was da lebt außer dem Menschen, hat sich in diesen Vögeln verdichtet. Vielleicht ist es ein zu enger Blickwinkel, aber es ist eigentlich das, was die Kamera plausibel macht. Denn diese Vögel verhalten sich ja sozusagen vollkommen logisch, wenn man einfach voraussetzt, dass die Natur sich an den Menschen rächen will. Und diese wunderbare Szene vor der Schule, in der erst ein Vogel auf der Stange sitzt und dann sind es drei oder vier und plötzlich ist alles voller Vögel. Es ist genau dieser Aufbau, sozusagen diese Welle, die sich langsam aufbaut und dann zurückschlägt und Chaos verursacht. Und wenn man den ganzen Film als eine große Metapher sehen will, dann fasst er im Grunde in sich das schlechte Gewissen dieser zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammen, dass jetzt etwas passiert ist, was uns vom Weg abbringt, was uns schaden wird.
Das ist natürlich auch interessant, wenn man sich das jetzt heute nochmal im Kontext des Coronavirus anschaut, weil bei dem Coronavirus hat man ja auch den Eindruck, dass hier die Natur sich rächt und dass wir wirklich vom Weg abgekommen sind.
Also eine äußere Welt, die ganz stark auf uns, auf was anderes verweist. Mich würde natürlich jetzt, weil wir gerade bei den Vögeln waren, noch ganz stark interessieren, was dieser Film, dieser ikonische Hitchcock-Film für Herrn Graf bedeutet hat, für seine Arbeit, weil ich manchmal auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, bei Ihren Filmen, Herr Graf, den Eindruck habe, dass das Umkippen von Stimmungslagen bei Ihnen auch eine große Rolle spielt. Das schnelle Umkippen, meine ich.
Auch das ist, glaube ich, ein allgemeiner als Kennzeichen von Inszenierung, dass man versucht, gewissermaßen die Welt von einem Moment zum anderen sich verfinstern oder wieder aufhellen zu lassen, um aus Szenen sozusagen den stärkstmögliche Resultat irgendwie für den Zuschauer zu erzielen. Ich glaube halt schon, dass Hitchcock auch eine große Menge an Freude an seinem Beruf gehabt hat, dass er versucht hat, die Dinge alle so extrem auf den Punkt zu kriegen, die Leute zu verblüffen wie so ein Zauberkünstler Und dass die ganzen subkutanen Dinger, die da unten durchlaufen, ihm quasi so zugeflogen sind. Was mich immer nochmal fasziniert hat an ihm, war sozusagen die seltsame Marionettenhaftigkeit der Hauptfiguren manchmal. Also das ist vielleicht in den 50er Jahren besonders stark in den Paramount-Filmen. Das wird nur aufgelockert durch irgendwie schreckliche irgendwie Geschehnisse und durch Humor. Aber an sich gehen diese Figuren wie an der Schnur gezogen, so wie diese wahnsinnig schöne Einstellung von Marnie am Bahnhof, wenn sich jemand daran erinnert, wie diese einfach nur, das ist 10 Sekunden Fahrt, in der die ganze Figur einem klar wird, aber auch der ganze Hitchcock irgendwie drin liegt in seiner, es ist eigentlich ein Fotomodell, das auf einem Laufsteg geht, aber es ist natürlich ein Fotomodell unserer subkutanen Träume. Das ist ihm meiner Ansicht nach dann auch manchmal einfach unterlaufen. Ich glaube, Regisseure können bestimmt Dinge nicht planen. Sie können sehr viel planen und Hitchcock hat ja auch viel geplant. Die erwähnte Arbogast-Szene, dieser Privatdetektiv, der da hochkam, da hatte er natürlich wieder seine Storyboards gemalt für diesen Drehtag und dann wurde er krank. Und dann hat er das seinen Assistenten machen lassen, weil irgendwie musste man in Schedule bleiben. Psycho war ziemlich knapp bei Kasse. Der Film musste schnell fertiggestellt werden. Und als er wieder einigermaßen gucken konnte, hat er sich die Szene angeguckt, die der Assistent gedreht hatte. Exakt nach seinen Vorstellungen. Die wurden total genauso umgesetzt. Aber er fand es furchtbar. Also dann muss es ja irgendetwas geben, was sozusagen den Regisseur, der einfach nur ausführt, was man da jetzt für Bilder vorhat, nochmal von dem anderen unterscheidet, der das auch so macht, aber irgendwie anders. Es ist auch sehr oft, hört man von Assistenten, von Regisseuren, von großen Regisseuren, dass sie nie kapiert haben, wann eigentlich der Moment kam, wo der plötzlich was ganz anders gemacht hat und dieselbe Einstellung plötzlich eine andere wurde. Da ist irgendetwas subkutan, glaube ich, dann an der Stelle auch auf dem Set irgendwie wirksam gewissermaßen. Und das, was mich bei Hitchcock so eben so fasziniert, ist, dass neben diesem Beharre darauf sozusagen zu glauben, dass er unglaubliche Freude an seinem Beruf hat, er wurde allerdings auch recht ärgerlich, wenn die Dinge mal nicht so liefen, wie er sich das vorgestellt hat. Aber dass diese ganze Dinge, über die wir bei ihm natürlich reden können, was das dann für eine Wirkung hat, dass diese Wirkungen stellenweise, also die unterbewussten Wirkungen fast sich unterbewusst sozusagen auch beim Regisseur unterbewusst hergestellt haben. Aber würde ich auch gerne andere Meinungen hören. Vielleicht stimmt das ja auch nicht.
Ja, aber vielleicht kommt man über diese Frage, was Hitchcock unterlaufen ist und woran er sich abgearbeitet hat, auch darauf, was uns eigentlich so fasziniert an diesen großen Studioregisseuren des 20. Jahrhunderts. Denn Hitchcock war ja einer der ganz großen Studioregisseure und hat sich immer in diesem System bewegt. Er hat also nicht seine eigenen Geschichten erzählt, so wie die Autorenfilmer der Generation ab 1960. Aber er hat gleichzeitig in die Geschichten, die er erzählt hat, immer sich selbst hineingelegt. Und wo ist es sozusagen drin? Es ist in seinem Bildgeschmack drin. Es ist eine Art, in der er erzählt. Es ist eine Auswahl der Szenen und auch natürlich der Stoffe. Es ist in dem besonderen Effekt, den bestimmte Momente haben. Und in den allergrößten Filmen von Hitchcock, würde ich sagen, ist auch am meisten Hitchcock drin.
Ich frage mich, ob das auch damit zu tun hat, weil wir haben jetzt so von dem hermetischen Universum gesprochen, dass auch alles absolut kalkuliert ist bei Hitchcock, dass er alles immer unter Kontrolle hat. Und für mich ist er wirklich so ein Ausdruck dessen, was wir als Classic Hollywood bezeichnen. Also mit ganz klaren Genre-Regeln. Auch Studios sind für bestimmte Dinge bekannt. Die Stars haben bestimmte Bedeutungen und bestimmte Ausstrahlungskraft. Und dann kann man dann natürlich auch dagegen arbeiten. Aber vor allem ganz entscheidend für mich beim Classic Hollywood war immer der Hays Production Code, der Mitte der 30er Jahre zu greifen beginnt. Und Hitchcock ist ja einer derjenigen, der mit unglaublichem Witz und hat das ja auch selber immer hervorgebracht, gegen diesen Zensurcode, diesen Hays Production Code, der genau vorgeschrieben hat, wie Sexualität, wie Gewalt und so weiter auf dem Bildschirm gezeigt bzw. nicht gezeigt werden darf. Also er hat dann zum Beispiel auch von dem Film Rear Window gesagt, als da die Frau in dem einen Fenster, die da immer ihre Tanzübungen macht und dann zum Schluss kommt der Matrose nach Hause, die zieht dann irgendwie sich so aus und an, aber man sieht eigentlich nichts, weil sie, während sie ihren Büstenhalter auszieht, das Bein nach oben hebt, meinte dann selber, er war erstaunt, dass sie das überhaupt durch die Zensur bringen konnten. Worum es mir jetzt geht, ist, die Zensur war meines Erachtens nach auch ganz entscheidend für ihn, weil er mit der Zensur als wie so, sozusagen die Parameter, innerhalb denen er sich bewegen musste, sehr spielerisch umgehen konnte.
Ich würde gerne noch anknüpfen bei diesem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, Frau Bronfen. Stichwort Zensur, Stichwort Grenzen verschieben. Herr Kilp hat vorhin einen wichtigen Satz gesagt bei den Blicken. Es kann auch immer eine Frau sein. Es kann auch der Blick einer Frau sein. Er hat ja trotzdem auch Frauenperspektiven eingenommen. Mani ist auch ein Film aus der Sicht einer Frau. War Hitchcock vielleicht unbewusst auch ein Vorkämpfer eines weiblichen Blicks im Kino?
Oh, da wäre ich sehr vorsichtig. Ich glaube, im Zeitalter von Me Too könnte Hitchcock auf keinen Fall mehr so arbeiten, wie er gearbeitet hat. Er hat ja gerade Tippi Hedren teilweise wirklich gequält. Er hat ihr nachgestellt. Sie hat das auch in ihrer Autobiografie geschildert. Und er ist mit Tim Novak auch nicht gerade freundlich umgegangen. Vielleicht ist Grace Kelly die große Ausnahme neben Ingrid Bergman, denn die beiden haben ihn wirklich bezaubert. Und Grace Kelly war ihm offensichtlich auch einfach persönlich über. Aber zum Thema Grenzen verschieben fällt mir ein, dass er eigentlich nicht sozusagen mit seinen Themen, mit den Themen seiner Filme oder mit bestimmten Stories die Grenzen verschoben hat, sondern immer wieder in einzelnen Einstellungen, in einzelnen Akzenten, die er gesetzt hat. Ich denke jetzt an seinen vorletzten Film Frenzy, wo es diese unglaubliche Einstellung gibt, wo der Mörder mit einem seiner Opfer in seinem Zimmer verschwindet und die Kamera schaut zu, wie die Tür zugeht, und dann fährt sie rückwärts die Treppe runter, eine gewundene Wendeltreppe, und wiederum rückwärts aus dem ganzen Gebäude hinaus. Und man sieht dann sozusagen nur noch einen Ausschnitt aus dem Leben einer Stadt, einer Straße. Damit endet das Bild. Wenn es überhaupt sozusagen einen Grabspruch in visueller Form für Hitchcock gäbe, dann wäre es diese Einstellung, dieses vollkommene, dieses Aufhören zu erzählen durch die Erzählung. Ich kann sowas nur mit Schaudern immer wieder anschauen.
Ja, das erzählt ja auch, dass diese Dinge passieren. Während wir so unseren täglichen Verrichtungen nachgehen, haben wir keine Ahnung davon, was da oben im zweiten Stock, hinten im Speichergeschoss, was da gerade vor sich geht. Das hat dann so ein Gleichmut fast, also so eine Lakonie auch irgendwie, fast wie bei Antonioni, diese berühmte Schlusseinstellung vom Professional Reporter, wo der Nicholson quasi irgendwo im Off dann mal erschossen wird. Man muss immer genau hinhören, wann der Schuss eigentlich fällt. Das ist vielleicht so ein Versuch, als würde man das, was man da so exquisit sich ausgedacht hat, noch wieder in die Welt zurückgeben. Also in das ist das Leben. So ist das. Das verschwindet sozusagen im großen Gewimmel unseres Lebens, und wir haben jetzt nur für einen Moment lang einen Blick gehabt oder für 90 Minuten lang einen Blick gehabt auf etwas Spezielles.
Und vielleicht wäre es auch bei diesem Thema interessant, nochmal darauf hinzuweisen, wie viele der Hitchcock-Filme aufhören, weil das ist oft da ist sehr viel böser, schwarzer Humor dann am Werk, wenn ich zum Beispiel an das Ende von To Catch a Thief denke. Da ist die in diesem unglaublich aufwendigen und sehr großen goldenen Kleid bekleideten Grace Kelly ist rauf in das Haus von dem Helden von Cary Grant gespielt, und endlich zwingt sie ihn dazu, zuzugeben, dass er sie gebraucht hat. Das ist also eine Art von Liebeserklärung. Und dann umarmen sie sich, und dann sagt sie auf einmal, oh, meine Mutter wird es hier oben lieben. Und dann kommt eine düstere Glocke. Also damit wird nochmal unterstrichen etwas, was ja Hitchcock oft gerade bei den eher auf die Paarbildung hinauslaufenden Filme betont hat, dass die Ehe ja auch eine Form von Gefängnis ist. Aber in dem Moment, wo dieser Glockenton ertönt, kriegen wir nochmal einen Blick des Entsetzens von Cary Grant. Es soll jetzt die glückliche, romantische Paarbildung sein, und eigentlich ist es was Furchtbares, und er begreift, es ist furchtbar, und wir lachen über ihn und lachen mit ihm und finden es auch furchtbar. Also das sind auch nochmal so Sprünge. Wir hätten auch das Ende von Marnie, da hat der Held von Sean Connery gespielt, eben die Tippi Hedren-Figur unter ziemlich gewalttätiger Beschwörung dazu gebracht, sich an diese furchtbare Kinderszene zu erinnern, der sie also zum ersten Mal wirklich bewusst erinnert, dass sie den Matrosen der bei ihrer Mutter war, umgebracht hat. Und das scheint eine Auflösung zu sein. Es sieht so aus, sie ist jetzt nicht mehr die Diebin und die Lügnerin, die den ganzen Film hindurch war. Und sie kommen aus dem Haus raus und mit der gleichen traumatisierten Kinderstimme erklärt sie ihm, sie möchte lieber bei ihm bleiben, als ins Gefängnis gehen. Und die Kinder singen weiterhin das Kinderlied, was sie die ganze Zeit von der Frau mit dem Krokodiltasche auch gesungen haben. Und hinten ist ein riesiges Bild von einem riesigen Schiff, was über allem wie so eine Art Bedrohung thront. Und sie steigen in ein Taxi und sie fahren einfach aus dem Bild. Das wäre auch nochmal so ein Moment, wo etwas verschoben wird, weil das kann ja nie und nimmer ein Happy End sein.
Sie haben jetzt die bedrohlichen Enden bei Hitchcock, vielleicht auch die realistischen Enden, muss man sagen, angesprochen. Jetzt zur Schlussrunde in unserem SWR2-Forum über Hitchcock. Was hat Ihnen als Filmemacher, als Filmwissenschaftlerin oder Kulturwissenschaftlerin, als Filmkritiker Hitchcock mitgegeben? Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Herr Kilb.
Dass es möglich ist, vollkommenes Kino zu machen. Dass er der Erste war vielleicht, der es so gemacht hat, denn ich muss zugeben, ich habe Eisenstein zum Beispiel nie gemocht, das war mir immer zu manipulativ. Dass es möglich ist, eine Kunstform, eine technische Kunstform zu erfinden, die alle anderen Künste in sich einbegreift, die sie alle aufnimmt, aufsaugt, wenn man so will, und sie alle verwandelt in Bilder. In Bilder, die zu einer anderen Erzählung gehören, als dem, was Künste sonst so sind. Die alles sozusagen nochmal widerspiegelt, aber auf eine besondere Form. Und in der es nichts sozusagen rein theatralisch oder literarisches oder in irgendeiner Weise anderes Künstliches gibt, außer eben diesem Blick, dieser Wahrnehmung des Kinos. Und es ist ja auch sehr typisch, dass wir eigentlich immer geschwärmt haben jetzt. Jeder hat sozusagen Szenen geschildert, die er dann auch nochmal vor Augen hatte, die einfach unvergesslich sind. Und man könnte sozusagen stundenlang noch so weitermachen, weil es lauter Szenen gibt, die so gut keiner mehr machen kann, die es vorher noch nicht gegeben hat und seitdem so nicht mehr geben wird. Wenn ich an die Schlussszene in Vertigo denke, wo letztlich das passiert, was Jimmy Stewart unbewusst will. Er will Kim Novak loswerden, aber er stößt sie nicht vom Turm, sondern sie erschrickt vor einer Nonne, die plötzlich aus einer Tür tritt. Das heißt, es ist so sehr ein innerer Vorgang in äußeres Geschehen verwandelt, dass man es nicht besser erzählen kann.
Herr Graf, für Sie, was haben Sie mitgenommen aus dem Werk von Hitchcock?
Ja, natürlich unzählige irgendwie handwerkliche, um das jetzt mal so sagen, zu sagen, Tricks, Blicke, Möglichkeiten, wie man inszenieren kann und auch diese Verfügung, also das, den Eindruck zu haben, dass ein Regisseur, der so arbeitet wie Hitchcock, wirklich alles für sich mobilisieren kann, um den Punkt zu finden, auf den er am Ende, im Schneiderraum dann vor allem, also während des Drehens ist man ja immer nicht sicher, ob man den Punkt findet, aber wenn man ihn gefunden hat, dann stellt sich das spätestens dann im Schneiderraum heraus. Also man sammelt quasi Material wie ein Eichhörnchen, Nüsse für den Winter. Und das bringt man dann alles in einem großen Sack in den Schneiderraum und betet, es möge doch dann irgendwie zusammenpassen. Bei Hitchcock hat es, bis auf die Szene, die der Assistent gedreht hat, die ich vorhin erzählt habe, offenbar immer oder zu 99% gepasst. Und das macht ihn natürlich dann auch zu so einem faszinierenden Puppenspieler irgendwie mit der Wirklichkeit. Sowohl in seinen sehr, sehr lustigen Momenten, die auch wahnsinnig virtuos inszeniert sind zum großen Teil, wie eben auch in den Momenten, wo es wirklich radikal, subkutan, essentiell tief runtergeht.
Frau Bronfen.
Ja, ich würde sagen, weil ich ja auch wirklich zum Schwärmen tendiere, wenn es um Hitchcock geht, auch wenn ich dann manchmal ein schlechtes Gewissen dabei habe, wegen der ganzen gequälten Blondinen, es sind für mich wirklich zwei Dinge. Einerseits, ich habe eine solche Freude an den Filmbildern, an den Geschichten, an der Art, wie er die Stars wirklich nochmal ganz charismatisch auflehnt und dann auch, wie sehr sich die Filme als Gesamtgebilde dann zu einem wirklich kohärenten Universum zusammenfügen. Also für mich gibt es wenig Filmemacher und auch wenig Autoren, wo das so genau für mich stimmt, sodass man das auch immer wieder gucken kann und man sieht immer wieder etwas Neues und gleichzeitig sieht man dann auch immer mehr die Verbindungen zwischen den Filmen. Und daran wäre für mich das Zweite geknüpft. Ich habe einfach in den vielen Jahren, in denen ich jetzt schon über Hitchcock schreibe, festgestellt, ich kann da auch immer weiterschreiben. Also ich schaue das immer wieder an und es gibt immer wieder Stoff zum Nachdenken und Weiterdenken und regt wirklich auch an, über andere Dinge nachzudenken. Also es ist also wirklich ein für eine Kulturwissenschaftlerin also irgendwie unergründliches Arsenal an Anregungen.
Und wahrscheinlich könnten wir auch noch weiter diskutieren in diesem SWR2-Forum, aber wir kommen jetzt zum Ende. Regisseur der Angst, wie Hitchcock das Kino revolutionierte, das war das Thema heute im SWR2-Forum. Diskutiert haben Elisabeth Bronfen, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Universität Zürich und an der New York University, Andreas Kilb, Feuilleton-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin und der Filmregisseur Dominik Graf. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Max Bauer. Danke fürs Zuhören.